Wir haben es in der Einleitung ist schon ein bisschen rausgekommen, das Ziel, das einzige Ziel im Leben ist Gott. Und wenn man Gott nicht hat, dann ist das Ziel verfehlt. Aber Gott ist nicht einfach das Ziel, wo wir hingehen, sondern Gott ist der, der eigentlich von Anfang an war und auf uns zugegangen ist. Und ich habe da in der Einleitung dann noch einen schönen Vers, ist mir noch aufgefallen, aus dem Römer 8, 31, den möchte ich noch lesen. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns und wer will sich dann gegen uns stellen? Und das passt eigentlich auch ganz gut zum heutigen Thema. Ich beschäftige mich öfters auch wieder ganz gern mit dem Alten Testament und lese dort, was so vor sich gegangen ist. Und oft lest man Dinge, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt sich, um Gottes Willen, warum steht denn das in der Bibel drin? Was bringt uns das? Was ist denn da vorgefallen? Aber eins ist sicher, wenn man das Alte Testament liest, man begegnet Gott in seinen Beziehungen zu Menschen. Es beginnt schon bei Adam und Eva. Gott macht Adam. Gott sagt, okay, es ist nicht gut, dass der Adam allein ist. Ich möchte ihm eine Frau geben. Und wir lesen dann, dass Gott jeden Abend in der Kühle des Abends mit denen spazieren gegangen ist. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, ich mache ein Paradies und dann soll der Mensch dort schön leben. Sondern es war von Anbeginn Gottes Intention, mit dem Menschen in Beziehung zu treten. Und viel besser als im Neuen Testament sieht man das im Alten Testament. Dort, wo viele Personen da sind, viele Menschen, die mit Gott in Beziehung treten. Wir lesen von einem Abraham, der sehr viele Dinge mit Gott erlebt hat, wo Gott immer sagt, hey komm, jetzt gehst du mal vor das Zelt aus, schaust dir die Sterne an, so sollen deine Nachkommen sein. Wir lesen von Abraham, wie er bei Sodom und Gomorra anfängt, mit Gott zu feilschen und sagt, okay, 50 oder 100 oder 20 oder vielleicht nur einer, der da drin gerecht ist, kannst du nicht die Stadt verschonen. Wo Abraham in Kontakt tritt mit Gott und Gott in keinster Weise sagt, weißt was, du kleiner Mensch, du kennst dich hinten und vorne nicht aus, geh auf Zeiten, ich mach das schon. Sondern er fängt an, mit Abraham zu reden und sagt, okay, wenn 50 drin sind, ist ein guter Deal, mache ich. Und er lässt mit sich handeln. Oder an David, der eigentlich von Gott zum König gesalbt wird und dann jahrelang auf der Flucht ist, und Gott geht ihm immer nach und Gott ist bei ihm und Gott macht ihn dann zum König. An Gideon, der berufen wird und der dann sagt, also jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob du wirklich mich meinst, jetzt war es schon mal gut, wenn ich ein Zeichen habe und sagt dann, okay, legen wir die Wolle aus und wenn es in der Früh nass ist, die Wolle und die Wiesen trocken, dann ist das von dir und dann passiert das so und dann sagt er, jetzt bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, machen wir es umdraht, also am nächsten Tag soll die Wiesen nass sein und die Wolle trocken und Gott geht auf das ein. Gott geht mit dieser Person in Beziehung und begegnet ihm so, wie der das gerade jetzt braucht, damit er seinen Auftrag ausführt. Wir lesen dann von einem Nehemia, von einem Saul, von einem Samuel, Josef, Mose, Hiob, von so vielen Personen, die uns Beispiel sind und die, wo man sieht, ja, Gott tritt ihnen teilweise sehr harsch entgegen, so wie dem Eli, dem Priester, wo er sagt, hey, was denn deine Burschen, die machen furchtbare Dinge. Und ich habe zwar gesagt, dass die Nachkommen von dir alle weil im Tempel sind, aber sagt er, nein, das muss ich zurücknehmen, weil so wie es ihr euch aufführt im Tempel, das kann nicht sein. Also immer wieder harte Worte, aber immer wieder dieses Nachgehen den Menschen nicht alleine lassen. Der Josef, der in der Gefangenschaft wahrscheinlich auch sich denkt hat, na um Gottes Willen, oder halt als Sklave, was ist jetzt, wo ist Gott, was habe ich hier zu tun? Er hat an Gott festgehalten und Gott an ihm. Und genau. Und eine Person, die ich euch heute mitgenommen habe, wo man auch sieht, in vielfältiger Art, wie Gott einen Menschen nicht loslässt, wie Gott trotzdem mit einem Menschen arbeitet, obwohl er sicher noch im ersten Kapitel in Hurt draufhauen könnte, ist der Jona. Ich möchte euch heute ein bisschen durch den Jona durchgehen und eigentlich nicht nur das herausarbeiten, dass Jona einen Auftrag gehabt hat, sondern dass Gott eigentlich im Buch Jona in den vier Kapiteln immer wieder der ist, der nicht in Hurt auf den Jona haut. Der nicht sagt, Mann, jetzt habe ich das gesagt, jetzt hast du das nicht da. Mann, jetzt habe ich das ein zweites Mal gesagt, jetzt hast du das sehr minimalistisch da. Mann, jetzt tust du zudern, jetzt geht es wirklich nicht mehr, sondern Gott ist immer wieder der, der gerade beim Jona in Beziehung tritt und ihm nachgeht und ihm immer wieder die Hand entgegenstreicht und sehr viel aushält, um seinen Diener, seinen Propheten da einfach die Arbeit zu machen. Er muss ihn richtig schirmen und drucken und ziehen und fast nur bitte und nur mal bitte sagen, aber es zeigt, wie gnädig Gott ist, wie treu ist und wie oft er uns nachgeht. Und um ein bisschen den Jona in der Einleitung ein bisschen zu verstehen, es war ja kein leichter Auftrag. Wir wissen, Gott sagt zu ihm, geh nach Ninive und sag, ihr seid auf dem Holzweg und die Stadt wird zerstört werden. Und was wir über Ninive wissen, ein paar Sachen lesen wir in der Bibel, ein paar Sachen kennen wir aus dem Geschichtsunterricht. Ninive wird schon sehr bald in der Bibel einmal erwähnt. Und zwar lesen wir im 1. Mose 10, lesen wir, so ein Geschlechtsregister, und dort steht, und Kusch zeugte einen Sohn namens Nimrod, der war der Erste, der fremde Völker seine Herrschaft unterwarf. Er war auch ein kühner Jäger, deshalb sagt man noch heute von jemand, er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und zuerst herrschte er über die Stadt Babel, Erach, Akkad, die alle im Land Sina liegen. Von da aus zog er ins Land Assur, und dort baute er die Städte Ninive, Rehob-Ir und Kelach, sowie Resen, die zwischen Ninive und Kelach liegt. Und Ninive ist die bekannte und große Stadt. Der Nimrod war ein Urenkel von Noah, und der steht, ist der Erste, der so der richtige erste Herrscher auf Erden war, der Erste, der Macht gewann über Völker, der Städte gebaut hat, und der hat den Grundstein gelegt für Ninive, der hat Ninive aufgebaut, hat in Ninive geherrscht, also ein Urenkel von Noah. Und es steht da, Ninive ist die bekannte und große Stadt schon zu damals. Das war eine Riesenstadt für damalige Verhältnisse, war eine Stadt, die bekannt war, die man gekannt hat und die im Endeffekt dann die Hauptstadt des Assyrerreichs war. In der Geschichte gibt es, so in Europa gibt es die Geschichte der Großreiche. Und das erste Großreich, das uns in Europa oder in Europa und Afrika bekannt ist, sind die Ägypter, von denen haben wir viel im Geschichtsunterricht gelernt. Und das zweite Reich, was noch größer und mächtiger war, war das Assyrerreich. Und seit der Zeit von Noah hat das Assyrerreich angefangen zu wachsen, hat sich ausgedehnt und ist, man sieht es da ungefähr, das war um 824 der grüne Kern und Noah hat 760 gelebt, also die haben sich schon Richtung Israel entwickelt, haben dort schon Gebiete nördlich von Israel eingenommen, haben expandiert und dieses Reich, das den im Endeffekt so in seiner größten Ausdehnung, also im heutigen Sprachgebrauch Ägypten, Israel, Syrien, Irak, Iran, dann Arabische Emirate, Kuwait, den großen Teil von der Türkei innehatte, war ein Reich, das erstmal sehr groß war und auch in den Fußstapfen des Gründers gestanden ist, also in diesem Nimrod, der ein großer Jäger war, der diese Stadt mit Macht gebaut hat und diese Völker unterworfen hat. Und in dieser Situation, wo Jona im Nordreich lebt, also im Nordreich Israels, im geteilten Reich, und diese Riesenmacht sich Stück für Stück den Grenzen nähert und dieses Riesenreich mit Krieg und Mord und Totschlag expandiert. In dieser Situation wird eben Noah gerufen, Jonah gerufen, um nach Ninive zu gehen. Und Ninive war die Hauptstadt dieses Riesenreiches und gibt im Internet schöne Darstellungen, die versuchen aufgrund von Ausgrabungen, von Rekonstruktionen diese Stadt darzustellen. Und eines, was sicher ist, was durch Funde gut belegt ist, ist hier ein Bild dargestellt, die hat einen riesengroßen Bereich gehabt mit Palästen und Tempelanlagen. Auch diese terrassenartigen Gärten sind irgendwie beschrieben. Und der Künstler hat sich das so dargestellt. Und diese Stadt war wirklich eine monumentale Stadt. Und wir lesen auch bei Jona, dass diese Stadt riesengroß war mit 120.000 Einwohnern. Und man konnte 3 Tagesmärsche gehen, um von einem Ende zum anderen Ende zu gehen. Also das ist schon eine Riesenstadt, wenn man sich überlegt, naja, was ist ein Tagesmarsch vielleicht damals gewesen, ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, aber Tagesmarsch, haben wir 20 Kilometer, naja, 60 Kilometer im Durchmesser, dann ist das eine Riesenstadt von der Fläche gewesen. Und diese Stadt in diesem Assyrerreich, eben war die Hauptstadt, war dem Jona bekannt und wir lesen dann eigentlich in einem anderen Propheten, der ein bisschen später gelebt hat, der ungefähr 100 Jahre später als Jona gelebt hat, im Propheten Nahum lesen wir eigentlich eine Beschreibung von dieser Stadt. In Nahum 3, Vers 1 steht, der Stadt des Blutvergießens wird es furchtbar ergehen. Alles an dieser Stadt ist falsch, sie ist voller Raub und das Plündern hört nicht auf. Also eine Beschreibung von dem Propheten Nahum, der 100 Jahre später das Gericht dann über Ninive endgültig verkündigt und Ninive ist dann ein bisschen später untergegangen und es sind nach den Assyrern die Babyloner gekommen, haben die Stadt dem Erdboden gleichgemacht, die Herrscher verschleppt. Und in dieser Zeit schreibt eben Nahum quasi diese Stadt des Blutvergießen wird es furchtbar gehen. Also eine Stadt des Blutvergießen. Wenn man so einen Titel mal hat, dann glaube ich, ist das schon ein Zeichen. In unserer heutigen Zeit haben wir eine Kulturstadt, eine Industriestadt, eine Musikstadt. Das ist eine eher schöne Bezeichnung für Städte. Und der Nahum gebraucht hier im Auftrag von Gottes den Begriff die Stadt des Blutvergießens. Ist voller Raub und das Plündern hört nicht auf und alles an dieser Stadt ist falsch. Und ich denke, wenn man das einmal berücksichtigt, kann man verstehen, dass es für Jona jetzt nicht einfach war zu sagen, aha, da gehe ich mit, da gehe ich hin in das große Zentrum, stelle mich quasi hin und sage, ihr alle seid komplett falsch an, ihr alle seid am Holzweg und ihr alle werdet sterben. Denke ich, diese Situation ist doch sehr bedrohlich gewesen. Und wir lesen dann im Jona 1, am Anfang lesen wir, und der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amati, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Das ist der Einstieg in den Prophet Jona, dass Gott ihm einen Auftrag gibt, der ganz klar und spezifisch ist, der nicht irgendwie nebulos ist, sondern sagt, geh in die Stadt Ninive und sage denen, was ich als Gott gegen die vorzubringen habe, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Also das ist eine schöne Umschreibung, ihre Bosheit stieg bis zum Himmel hinauf. Kann man sich vorstellen, wie diese Stadt gewirkt, gelebt und ausgestrahlt hat auf die Umgebung. Und der Jona, doch Jona machte sich auf den Weg, um von dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Also wenn man da nochmal die Landkarte anschaut, der Jona war irgendwo hier in dem mittleren nördlichen Bereich zu Hause, da in Israel, und statt hier hin nach Ninive zu gehen, man steht ein bisschen schlecht, hat er gesagt, okay, geh lieber nach Tarsis und fahr dann mit dem Schiff noch weiter weg. Also er hat gesagt, dort soll ich hin, na gut, das ist die richtige Richtung. Also nicht nach Norden, sondern nach Süden. Und da beginnt eigentlich schon was für mich ganz faszinierend ist. Gott hat es nicht gesagt nach dem dritten Vers, okay, und Jona zog nach Westen und ward nicht mehr gesehen und starb auf hoher See bei einem Schiffsunglück. Da hört Gott sei Dank Jona nicht auf. Jona geht dann da noch weiter, obwohl er sagt, ich gehe in die falsche Richtung. Und das, was mir an Jona ganz fasziniert ist, der war ein Prophet Gottes, also ein Mann, der von Gott eingesetzt wird. Und der hat eigentlich sicher, sagen wir mal, das Alte Testament oder auch die Tempel und was halt damals so in Israel gelehrt wurde, gekannt. Und eigentlich müsste er den Psalm 139 gekannt haben. Psalm 139, ein Psalm Davids, der ungefähr um 1000 vor Christus gelebt hat, der David, und den aufgeschrieben hat. Und dort im Psalm 39, Vers 7 steht ganz klar, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Jona halt so ein guter Jude war, der den Tempeldienst vielleicht mitgemacht hat, der im Tempel war, der Gott angebetet hat und der sicher die damaligen Schriften, die Tora studiert hat und die Psalme, die aufgeschrieben waren, müsste er das gekannt haben, da steht, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen, damit du mich nicht siehst. Eigentlich gehe ich davon aus, dass Jona das gekannt hat und trotz seines Wissens, trotz seines Bibelwissens sagt er, nein, nicht nach Westen, nicht nach Osten, sondern nach Westen. Und das Schöne daran ist, dass Gott jetzt nicht sagt, hey Jona, hast du die Bibel nicht gelesen und hast du nicht gelesen, was da im Psalm 139 steht, was willst du denn jetzt da? Er hat nicht gesagt, okay, jetzt sage ich das, du tust das nicht, obwohl du Bibelwissen hast, du bist unbrauchbar für meinen Dienst, sondern Gott geht Jona weiter nach. Das heißt, Gott gibt dir nicht auf, er sagt dir, okay, du hast den Auftrag nicht verstanden, du gehst in eine falsche Richtung, wieder besseres Bibelwissen, machst du einen Fehler, du bist nicht brauchbar, weg mit dir. Nein, Gott hätte sicher andere Männer in Israel berufen können. Tausende Menschen, die dort sicher sind. Wenn wir lesen, wie viele Tempeldiener und Tempel, Priester es geben hat, hätte er sicher einen anderen suchen können und gesagt hat, so, du bist nichts, jetzt nehme ich den Nächsten. Aber nein, Gott geht dem Jona nach. Gott sagt nicht, okay, das war's, vorbei, sondern Gott lässt Jona nicht links liegen. Und wir kennen dann die Geschichte, dass Jona auf das Schiff geht und Gott schickt einen großen Sturm und das Schiff ist knapp vor den Kentern und er wird dann ins Meer geworfen. Das Schöne ist, was man da auch sieht, im Vorbeigehen macht Gott nur einen anderen Job mit Jona. Der Jona, der eigentlich auf dem Umweg ist und der eigentlich, sagen wir, in der Sünde lebt und Gottes Willen nicht tut, ist am Schiff und im Endeffekt bewirkt Gott nur im Vorbeigehen, dass sie die ganze Schiffsmannschaft quasi bekehrt. Die geben am Schluss Gott die Ehre und sagen, ah, so ein großer Gott, und die haben eine Bekehrung erlebt. Durch diesen schlechten Jona, der eigentlich falsch unterwegs ist, der nicht das macht, was Gott tut, hat Gott im Vorbeigehen noch die Mannschaft gerettet. Die haben zwar ihr Hab und Gut verloren, aber die Seelen sind gerettet und ich bin mir sicher, oder sicher ist so eine gute Sache, aber ich glaube, dass wir die vom Schiff, vom Jona, einmal in der Ewigkeit sehen werden und mit denen dann reden können, wie das da am Schiff war. Ja, und der Jona ist da auf dem Schiff und Gott, ja, gibt ihnen dann die Erkenntnis, den müssen sie ins Meer schmeißen. Und jetzt könnte man eigentlich auch sagen, okay, Jona, jetzt ist es wirklich vorbei. Und wir lesen auch im zweiten Kapitel vom Jona, wie sich Jona in dieser Situation gefühlt hat. Er hat genau geglaubt, jetzt ist das Ende da. Wir lesen Jona 2, vom Vers 2 bis Vers 11. Also er wird da reingeschmissen ins Meer und es kommt dann der Fisch, das kennen wir alle aus der Kinderstunde, der große Fisch und schluckt ihn und er sitzt da im Bauch und eigentlich, ja, er hat nicht gewusst, was jetzt mit ihm passiert, ob er langsam vom Fisch verdaut wird oder ob er irgendwie da ihm die Luft ausgeht oder sonstiges. Aber in dieser Situation steht Jona da und steht ab 2 und Jona betete zum Herrn, seinen Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. All deine Brandung und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus der Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig verschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Es war die erste Lektion, die der Jona jetzt auf seiner Flucht lernen musste. Ich aber werde dir Danklieder opfern und mein Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Jona hat in dieser ganzen Situation das Erste gelernt. Er beschreibt, ja, ich bin ins Meer geworfen worden, die Wellen sind über mich hereingeschlagen, ich bin tief gesunken bis zu den Wurzeln der Berge, steht also quasi bis zum Grund des Meeres und ich dachte schon, es war vorbei von mir. Aber Gott hat gesagt, nein, meine Hilfe, also ich bin deine Hilfe. Und das hat der Jona als Erstes lernen dürfen, okay, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Und ich denke, das war eine sehr schöne Lektion, wenn man überlegt, okay, der Auftrag war nach Ninive zu gehen und denen das Gericht zu verkünden, in eine Stadt, wo man glaubt wahrscheinlich, ja, wenn du da reingehst, 2 Stunden später, wenn du das gesagt hast, bist eh tot, hat ihm Gott nachgehen müssen, hat ihm gelehrt, okay, denn die Hilfe kam vom Herrn. Das hat er lernen dürfen, im Bauch des Fisches. Und das Interessante ist, wie der Jona gesagt hat, denn die Hilfe kam vom Herrn, da befahl der Herr, den Fisch Jona am Strand auszuspucken. Also das war die erste Lektion, die der Jona lernen hat dürfen, im Bauch des Fisches, relativ unbequem. Aber als er diese gelernt hat, hat Gott gesagt, okay, jetzt können wir den nächsten Schritt gehen. Du musst nicht nur länger im Bauch des Fisches leben, sondern du hast erkannt, dass meine Hilfe oder deine Hilfe kommt von mir, und in meiner Hilfe kannst du gehen. Und dann kommt er einem Gott wieder entgegen und sagt im Jona 3, und dann sprach der Herr ein zweites Mal zu Jona. Das heißt, er hat ihm gesagt, hey, was der, ich hab das schon mal gesagt, sondern er hat einfach ein zweites Mal gesprochen und gesagt, Jona 3. Dann sprach der Herr ein zweites Mal zu Jona, mache dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbringe ihr die Botschaft, die ich dir sage. Und diesmal gehorcht der Jona der Anweisung, weil er ihm gesagt hat, okay, ich will meine Gelübde halten. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Und sie war eine große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Und Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Und da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Und als Gott sah, das ist dann der Vers 10, und als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Wir sehen jetzt, dass der Jona den Auftrag doch ausgeführt hat. Den Auftrag, nach Ninive zu gehen, und er ist da quasi in die Mitte reingegangen, weil das waren 3 Tagesreise quer durch, ja, 1 Tagesreise rein, dann war er wahrscheinlich genau im Zentrum. Und interessanterweise ist, ja, vielleicht hätte man jetzt, oder ich hätte mir jetzt erwartet, oder wenn ich Gott war, hätte mir jetzt erwartet, dass dieser Jona da an jeder Ecke anfängt zu predigen und zu rufen und den Menschen zuzuschreien und ihnen sagt: Hey, da ist Gott und der hat gegen euch was und eure Sünde ist bis zu ihm oder Bosheit ist bis zu ihm aufgestiegen und kehrt um und macht was und tat was und hin und her, bitte bleibt sie so wie Satz. Nein, der Jona hat, glaube ich, die kürzeste und effektivste Predigt in der gesamten Geschichte gehalten, so laut dem Alten Testament, denn im Urtext sagt er nur 5 Wörter. Im Deutschen haben wir ein bisschen mehr. Im Deutschen sagt er eben nach dieser Tagesreise: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Das heißt, es sind immerhin noch 7 Wörter im Deutschen, aber im aramäischen Urtext braucht er nur genau 5 Wörter und dann steht nicht mehr. Also er hat nur diese 5 Wörter gebraucht: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Es steht jetzt nicht da, ob er noch weiter gepredigt hat oder nicht, aber anscheinend war der Jona dann sehr minimalistisch, der hat dann nur gesagt, es wird zerstört werden. Er steht da nicht, es gibt einen Gott der Israeliten, ihr müsst ihn anbeten oder kehrt um zu ihm oder setzt euch in Sack und Asche. Nein, diese 5 Wörter im Aramäischen: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Die effektivste Bekehrungspredigt aller Zeiten. Die effektivste Bekehrungspredigt aller Zeiten. Gott nimmt ihn, und mit diesen 5 Worten kommt das dazu, dass die, wie man steht, und da glaubten die Einwohner von Ninive, also 120.000 Personen, Stadt, ja, Größenordnung Linz ungefähr, da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Sack und Asche zu kleiden. Und das, was der Jona hier auch wieder lernt: wenn dir Gott einen Auftrag gibt, dann gelingt er. Auch wenn du nur so botschert und minimalistisch ausführst, wenn du in seinem Auftrag bist, dann funktioniert das. Ich glaube, der war selber ganz erstaunt. Wir lesen ja dann später auch, dass er das überhaupt jetzt anzipft hat, was da passiert. Steht dort, schreit einmal 5 Wörter und auf einmal passiert eine Erweckung sondergleichen. Und ich glaube, der Jona ist nur da gestanden und hat sich umgeschaut und gesagt: Was ist da jetzt los? Ich komme das Gericht zu predigen und sage, in 40 Tagen wird es zerstört. Und auf einmal beginnen die Menschen umzukehren, sich an Gott zu wenden, sich in Sack und Asche zu setzen. Da steht: vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Also muss man sich vorstellen, 120.000 Personen, die in der Asche sitzen, die irgendwie jammern und klagen, die fasten, die ja sowas nie Dagewesenes durchführen, eine Massenbekehrung sondergleichen aufgrund dieser minimalistischen Predigt. Und der Auftrag gelingt. Gott verwendet diesen Jona und der Auftrag gelingt. Er hat gar nicht viel zu tun oder er muss gar nicht viel tun. 5 Wörter im Urtext und die Sache ist erledigt. Das Interessante, was man jetzt eigentlich sagen könnte: eigentlich könnte man jetzt Jona als Kapitel abschließen oder als Buch im Alten Testament, und man könnte schreiben: und Jona ging freudig zurück in seine Heimatstadt und freute sich, dass 120.000 Menschen gerettet wurden und er seinen Auftrag ausführen konnte und ein Diener des Herrn gewesen war. Das könnte man jetzt erwarten, aber es ist anders. Es ist anders und es geht weiter mit Jona im Kapitel 4. Das heißt, Kapitel 3, die Stadt bekehrt sich, und jetzt gibt es eben das interessante Kapitel 4, wo es mit Gott weitergeht. Und wo Jona auch weitergeht mit Gott und nicht Schluss macht und sagt: Okay, Auftrag ausgeführt, freudig. Nein, wir lesen im Jona 4, ab 9, 10 und 11. Die Geschichte kennt ihr, der Jona ist dann vor die Stadt rausgegangen und hat sich hingesetzt und gesagt: So, jetzt warte, bis da jetzt Asche vom Himmel kommt oder Feuer und die Stadt wirklich zerstört wird. Und er sitzt dort und schaut auf die Stadt im vollen Grimm und Gott ist gnädig. Gott lässt einen schönen Rizinusbaum wachsen mit großen Blättern, damit sein Diener da im Schatten sitzt, wann er schon so schmollt, lässt ihm was Gutes tun. Und Gott verwendet dann weiter eine Lektion, um an Jona zu arbeiten. Und am nächsten Tag kommt immer heißer Ostwind und außerdem verdorrt noch dieser Rizinusstrauch. Und in dieser Situation sitzt dann Jona da, Blätter sind verdorrt, heiß ist, die Stadt geht nicht unter, komplett zwider ist er, wirklich, er ist auf Gott angefressen, wie man es wahrscheinlich sagt. Und dann Jona 4,9 kommt Gott wieder zu ihm. Also Gott sagt nicht, okay, jetzt lassen wir ihn halt schmollen, jetzt wird er halt seine 5 Tage da sitzen und irgendwann wird er sich schon wieder aufraffen und heimgehen. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen dieses Rizinusstrauches so zornig sein? Also er geht wieder sehr liebevoll auf ihn ein. Der Jona ist zornig wegen dem Buschen, sagt man, er ist verdorrt. Und Gott kommt nicht und sagt: Was bist du so zornig und bitte reiß dich zusammen und nimm dich am Riemen und was bist denn du für ein Mann Gottes und was soll ich denn mit dir noch machen? Und er geht auf ihn zu und spricht ihn an: Ja, ist es richtig von dir, wegen dieses Rizinusstrauches so zornig zu sein? Und die Antwort von Jona ist: Ja, antwortet Jona, zornig bis zum Tod. Also er schreit Gott quasi entgegen: Ich hab das Recht und ja, es ist er so und ich bin zornig bis zum Tode sogar. Und da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über die Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen. Gott erklärt ihm wieder, gibt ihm ein Beispiel, lernt ihm wieder eine Lektion, sagt er: Hey, du bist über den Buschen traurig, weil du jetzt keinen Schatten hast. Ja, okay, steh heute auf und geh nach Hause. Oder steh heute auf, geh in irgendein Gasthaus, sitzt du dorthin, du bist kühl. Er sagt: Ich bin zornig, weil dieser Buschen weg ist, und sagt: Hey, dir tut dieser Busch leid. Baum, Bladeln, die irgendwann sowieso verwelken, irgendwann vielleicht abgeschnitten werden, irgendein Viech kommt und den Buschen auffrisst, und wegen dem bist du zornig und betrübt. Und dann sagt er: Ja, und jetzt stell dir mal in meine Lage, Jona. Da ist eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, die nicht wissen, was links und rechts ist, also können nicht unterscheiden zwischen gut und böse, links oder rechts. Und ganz zu schweigen von den vielen Tieren, und sollte ich eine so große Stadt nicht schonen. Das heißt, die nächste Lektion, die jetzt Jona lernen muss, ist, dass es Gott eigentlich in erster Linie nie ums Gericht geht. Jona, an Gott geht es nie darum, den Menschen zu sagen, wie sündhaft er ist. Es geht ihm nie darum zu sagen, wie schlecht er ist und dass er verloren ist. Das weiß Gott. Seit dem Sündenfall im Paradies weiß Gott, dass der Mensch einfach von sich aus schlecht ist. Der Mensch ist abgefallen, der Mensch ist beeinflusst vom Teufel, der Mensch sucht sich Wege, die nicht mit Gott übereinstimmen, und Jona muss das lernen, dass Gott gnädig ist. Und wie wir da eben lesen im Vers 4, sollte ich eine so große Stadt nicht verschonen? Also Gott fragt ihn noch, sollte ich eine so große Stadt nicht verschonen? Leider ist dann da jetzt mit dieser Frage das Buch Jona wirklich geworden. Mich würde interessieren, wie diese Diskussion oder diese Lektion, die Jona lernen dürfte, weitergegangen sind. Was er jetzt da Gott geantwortet hat. Ob er weiter noch gemotzt hat, ob er weiter noch mit ihm gestritten hat über die Stadt, ob er sich irgendwann einmal wirklich gefreut hat, dass Ninive nicht untergeht, steht leider nicht. Können wir nur quasi Fantasien anstreben, uns das überlegen, ein wenig durchspielen, wie könnte das mit Jona weitergegangen sein. Fix ist aber, dass die letzte Lektion, die Jona lernen darf oder lernen musste, ist, dass Gott gnädig ist. Und wir lesen da im 4. Kapitel davor in ein paar Verse, dass das Jona eigentlich dem Gott vorwirft. Im 4. Kapitel am Anfang steht, also im 3. am Schluss haben wir gelesen: Und Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht, und er wurde zornig, und er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Also Jona sagt es, ja, habe ich gewusst, du bist ein guter Lodge, du bist gnädig und ja, die Menschen sind schlimm und tun alles Mögliche und du bist trotzdem gnädig. Und er schleudert ihm das entgegen. Und das ist eigentlich, wenn man nachschaut, ein Zitat aus dem Alten Testament auch. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich aus Exodus, also aus dem zweiten Buch Mose 34,6, wo Gott sich selbst so beschreibt. Wo Gott selbst sich so beschreibt, dass er eigentlich gnädig ist und geduldig und von großer Güte. Und da sieht man eigentlich auch ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, Jona die Bibel kannte. Wenn er Dinge zitiert, die in der Bibel stehen, dann muss er die Bibel gekannt haben und darum muss er auch gekannt, wie gewusst haben, dass Psalm 39 sagt, wohin soll ich vor Gott fliehen. Und Jona schmeißt Gott seine Güte entgegen und sagt, hey, ich habe gewusst, dass du gnädig bist und dann wollte ich auch gar nicht kommen, weil ach, das hält ja nicht aus, dass du gnädig bist quasi. Eine ganz verdrehte und pervertierte Vorstellungskraft von Jona. Er hat sich wahrscheinlich erhofft, dass jetzt das Syrerreich zusammenbricht, das Syrerreich, und dass dann die Bedrohung von Israel und dieses Riesenreich, das da langsam expandiert, vielleicht dann weg ist und dann können sie wieder in Freiheit und Frieden leben, ohne eine Bedrohung von außen, das hat er sich vielleicht erhofft. Aber er hat nicht gesehen, dass es Gott und die Menschen geht. Somit war die dritte Lektion eben, dass Gott gnädig ist. Das heißt, drei Lektionen. Ja, die erste Lektion war, Gott hilft mir. Das hat er im Bauch des Fisches lernen müssen. Gott hilft mir. Und mit dieser Lektion, dass Gott hilft, hat er dann seinen Dienst ausführen können. Gott schenkt Gelingen war die zweite Lektion. Gott hat ihm geholfen, obwohl er 5 Wörter braucht, um eine Predigt zu machen. Und es war so effektiv, dass sich die ganze Stadt bekehrt. Und das dritte Lernfeld, das eben Gott mit ihm durchmachen musste oder durchgemacht hat, ist, dass Gott gnädig ist. Und gnädig, obwohl Gott am Anfang sagt, ja, die Bosheit von Ninive ist zu mir heraufgestiegen. Also die Stadt war wirklich böse, die Stadt war wirklich voller Abschaum, voller Dinge, die Gräuel waren in Gottes Augen. Und trotzdem sagt Gott am Schluss, nein, ich möchte gnädig werden. Warum soll ich die 120.000 Menschen umbringen? Warum soll ich sie ins Verderben werfen? Warum soll ich sie quasi in die Hölle führen? An dem hat Gott nie Interesse. Gott möchte, dass Menschen umkehren, dass Menschen zurückkommen zu ihm und bei ihm sind. Und das Buch Jona ist nicht nur im Alten Testament eine schöne Geschichte, die einfach berichtet wird, die uns zeigt, wie Gott einem Menschen nachgeht, obwohl er davonläuft, obwohl er minimalistisch ist, obwohl er grantig ist, obwohl er Gott entgegenspuckt, wo man eigentlich sagen könnte, immer dann hätte Gott sagen können, so, jetzt ist wirklich Schluss, jetzt brauche ich dich nicht mehr und jetzt musst du auf der Stelle sterben, weil wie du mit mir umgehst, das geht nicht. Also Gott geht in Beziehung, geht ihm immer wieder nach, macht den Weg mit ihm, auch wenn es holprig und steinig ist. Und das Interessante ist, dass Jona ja auch im Neuen Testament zitiert wird. Wir lesen im Lukas 11, Vers 30 oder vor. Da geht es darum, als immer mehr Menschen bei Jesus zusammenströmten, sagte er, diese Generation ist eine böse Generation. Sie verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keinen gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das an Jona geschah. Den Beweis wird sie bekommen. Wie nämlich Jona für die Leute von Ninive ein Beweis wurde, so wird es der Menschensohn für diese Generation werden. Und am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und die Menschen dieser Generation schuldig sprechen. Denn sie kamen vom Ende der Welt, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier steht ein Größerer als Salomo. Und am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Der Jona wird nochmal verwendet und die Geschichte von ihm, und zwar selbst von Jesus, der einer sagt, hey, schaut, Ninive, der kleine Jona, der Prophet, der auf Umwegen noch in Ninive fast hingetragen werden muss von Gott, hat dazu beigetragen, dass diese Stadt umgekehrt ist. Und Jesus sagt dann, am Tag des Gerichts werden die Bewohner, die 120.000, die da sich bekehrt haben, werden aufstehen und sagen, hey, ihr lieben Israeliten, er wird zu dem Geschlecht, was habt ihr da nicht verstanden? Ihr habt den Sohn Gottes in eurer Mitte gehabt. Über Jahre weg hat der Sohn Gottes bei euch gepredigt und euch die Richtung gezeigt. Und ihr habt es nicht angenommen, ihr habt es nicht akzeptiert. Und ja, da war ein Größerer als Jona in dieser Gegend, in dieser Zeit bei den Israeliten. Diese Gnade Gottes war auch für die Israeliten da, ist heute von uns da. Und ich denke, wir dürfen auf jeden Fall mitnehmen, dass Gott immer gnädig mit uns ist. Dass Gott weiß, ja, die Aufträge, die wir von ihm bekommen, unser Christenleben, unser Dasein, ist ein mühseliges ab und zu Hängen und Würgen und Durchwursteln. Ab und zu gibt es Zeiten, wo es uns besser geht, wo wir auch in Gott besser verwurzelt sind, wo wir seinen Auftrag besser machen. Aber eins kann uns sicher sein, Gott sagt nicht, okay, dein Dienst ist beendet, weil du den Willen Gottes nicht vollständig erfüllt hast. Oder ich muss dich jetzt aus der Gemeinde entfernen, weil du deinen Auftrag als Prediger oder als Pastor oder als Musikteamleiter nicht ordentlich gemacht hast. Gott ist an uns interessiert. Und das, nehmt euch das bitte mit. Es gibt zwei Dinge, die wir heute mitnehmen haben. Gott gibt dich nicht auf. Gott hat Ninive nicht aufgeben. Gott hat Jona nicht aufgeben. Gott hat die Menschheit nicht aufgeben. Gott gibt dich nicht auf. Er geht dir nach. Er ist bei dir. Und der zweite Satz, der uns ganz wichtig ist, Gott ist gnädig. Wenn wir das einmal aus den Augen verlieren, dass Gott gnädig ist, dann ist unser Glaube nichts mehr wert. Aber wenn wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, unser Gott ist gnädig. Er beugt sich zu uns herab, er geht uns nach, er gibt uns nicht auf, nicht kampflos, nicht schnell, nicht leichtfertig und Gott ist gnädig. Amen. Amen.